Nun, was gibt es Neues aus der medikamentösen Therapie? Hormontherapie, Chemotherapie und immer mehr, wie Sie sehen werden, Immuntherapie sind Themen, die gerade beim Mammakarzinom sich exponentiell weiterentwickeln. Und eigentlich wären 2 Kongresse pro Jahr notwendig, um alles abzudaten. Im Frühjahr, Frühsommer wird das immer beim ESCO, bei der American Society of Clinical Oncology, dann mit Mama-Schwerpunkt auch immer getan. Nun beginnen wir gleich mit Hormontherapie adjuvant, ein sehr brisantes Thema in der Prämenopause beim hormonsensitiven Mammakarzinom. Sie alle werden wissen, dass da auch die österreichische Studiengruppe ABCSG schon seit vielen Jahren immer wieder Daten liefert und eigentlich den Weltstandard mitgeprägt hat, der dann auch wieder in den Empfehlungen einfließt. Und eine sehr große, prospektiv randomisierte Studie zur adjuvanten Therapie in der Prämenopause wurde nun präsentiert von Francis, der sogenannte Soft Trial, wo in einer 3-armigen Studie verglichen wurde nach Operation eines hormonsensitiven Mammakarzinoms die noch immer als Goldstandard gültige Tamoxifen-Adjuvanztherapie für zumindest 5 Jahre oder die Kombination Tamoxifen mit gleichzeitiger ovareller Funktionsunterdrückung, sei es medikamentös, chirurgisch oder strahlentherapeutisch. Ein 3. Arm wurde noch ebenfalls untersucht, und zwar die Kombination der oralen Funktionsunterdrückung mit einem Aromatase-Blocker, dem Exemestane, eine Substanz, die ja nur in der Postmenopause wirkt, egal in der Palliation, ob jetzt natürliche Postmenopause oder wie in diesem Fall iatrogene Postmenopause, aber die Frage ist eben, ob hier diese Kombinationen im Vergleich zur Tamoxifen-Standardtherapie überlegen sind oder zumindest gleichwertig. Und Sie sehen hier, dass zunächst in der Overall Population es keine wesentlichen Unterschiede gibt zwischen Tamoxifen-Monotherapie plus minus ovareller Funktionsunterdrückung, ein Trend, aber bei weitem nicht signifikant. Allerdings gibt es eine Untergruppe oder 2 Untergruppen, wie Sie gleich sehen werden, die durchaus profitieren, und zwar haben ja etliche prämenopausale Patientinnen aus anderen prognostischen Gründen auch postoperativ eine adjuvante Chemotherapie. In dieser Studie ungefähr 2/3 aller Patientinnen. Und bei dieser Gruppe sieht man durchaus Tendenzen einer Verbesserung, absolut gesehen über 4% im 5-Jahres-Verbesserung des rezidivfreien oder brustkrebsspezifischen rezidivfreien Überlebens und ganz besonders ausgeprägt bei den ganz jungen Höchstrisikopatientinnen. Bei unter 35-Jährigen sehen Sie ein eindeutiges Auseinanderdriften der beiden Experimentalgruppen im Vergleich zu Tamoxifen bei den jüngsten Patientinnen, und das 5 Jahre rezidivfreie Überleben ist zwischen 68% Tamoxifen alleine oder fast 84%, also ein deutlicher Unterschied für die Kombinationstherapie. Das wird dann auch nächstes Jahr bei der St. Gallen-Konferenz, die ja diesmal in Wien stattfindet, in der adjuvanten Phase sicher Einfluss nehmen auf die weltweit gültigen Therapieempfehlungen. Und auch wir von der österreichischen Studiengruppe ABCSG konnten Daten wieder präsentieren zu einer Therapie mit Aromatase-Hämmer, diesmal in der Postmenopause. Kollege Knauer, früher Brustgesundheitszentrum Linz, jetzt in St. Gallen tätig, konnte eine Subgruppenanalyse aus unserer alten Studie 8 präsentieren. Zur Erinnerung, das waren postmenopausale Patientinnen mit hormonrezeptor-positivem Mammakarzinom, die entweder den damaligen Goldstandard für die Postmenopause Tamoxifen alleine oder eine prospektive Sequenztherapie Tamoxifen für 2 Jahre gefolgt von Anastrozol für 3 Jahre erhalten haben. Die Studie ist positiv, wie alle 4, 5 anderen internationalen Studien zu diesem Thema auch, sodass die Aromatase-Hämmertherapie prinzipiell in der Postmenopause adjuvant als Goldstandard zu gelten hat. Allerdings ist es nicht ganz klar, ob alle hormonsensitiven Tumore oder Patientinnen, die solche Tumore hatten, gleich profitieren. Wir sehen, dass innerhalb der hormonrezeptor-positiven Gruppe es ja zumindest 2 Untergruppen gibt mit deutlich unterschiedlicher Prognose, sogenannte Luminalität. Luminal A, gute Prognose, gut hochdifferenziert. gute Ausprägung beider Rezeptoren oder Luminal B mit anderen Risikofaktoren wie hoher Proliferation. Das ist ein deutlicher Unterschied und es war nun die Kombination zwischen diesen beiden Subtypen und der Histologie duktal oder lobuläres Mammakarzinom, das ja ungefähr 15% aller Mammakarzinome darstellt, die Frage, wer von diesen Kombinationen vom Anastrozol am meisten gar nicht profitiert oder doch. Und man sieht bei der Luminal-A-Subtype bezogen auf duktales und lobuläre Histologie keine wesentlichen Unterschiede mit Trends hinsichtlich des Aromatasehemmers für die Untergruppe. Allerdings, und das sind jetzt die gestrichelten Linien, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte, bei der Luminal-B-Subtype lobulär ist die Kombination oder Sequenz vielmehr deutlich der Monotherapie überlegen und der Großteil des Vorteils aus dieser sehr großen Studie kommt eben von den lobulären Luminal B. Also man muss sagen, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich in der Zukunft noch mehr zu differenzieren, wer profitiert von Aromatasehemmer, wer weniger, weil sie ja doch auch nebenwirkungsbehaftet sind. Kommen wir in die Palliation. Ein ganz interessantes Ergebnis, das durchaus geeignet ist, in naher Zukunft die allgemeine Therapieempfehlung für die Erstlinientherapie des metastasierten Mammakarzinoms hormonsensitiv zu beeinflussen. Wir haben ja derzeit die Aromatasehemmer oder Blocker in der Erstlinientherapie und können auch mit Fulvestrant, einem Östrogenrezeptor-Downregulator, hier hohe Remissionsraten, die relativ lang andauern, induzieren. Aber die beiden gelten eigentlich als gleichwertig nach der derzeitigen Studienlage. Wir sind jetzt aber die ersten Überlebensdaten aus der sogenannten FIRST-Studie, weil es die erste Studie zu diesem Thema war, FIRST-Studie präsentiert worden von unserem Freund Robertson aus Edinburgh, wo die Gold-Standard-Therapie Anastrozol mit Fulvestrant 500, der mittlerweile registrierten Dosis, direkt verglichen wurde in einer randomisierten Phase-2-Studie. Und es war eine ganz klare und klassische Studienfrage, welche der Therapien ist besser hinsichtlich prognostischer Faktoren. Rezidivfreies Überleben kennen wir schon und jetzt die Überlebensdaten. Und hier gibt es einen eindeutig signifikanten Vorteil für die Fulvestrant-Therapie, die ja im Gegensatz zu den Aromatasehämmern noch den Vorteil hat, dass sie nicht peroral verabreicht wird, sondern intramuskulär einmal im Monat, was natürlich die Adherence und Compliance zur Therapie nahe 100% bringt. Wir alle wissen, dass selbst im Metastasenstadium die peroralen Therapien leider nach 1 bis 2 Jahren nur mehr 70 bis 60% der Patientinnen regelhaft einnehmen, sodass das möglicherweise auch noch mitspielt. Sei es wie sei, die Bestätigungsstudie Phase 3 läuft. International wird in ungefähr einem Jahr fertig sein, sodass wir annehmen können, dass sehr, sehr bald die Gold-Standard-Therapie für die Erstlinie Fulvestrant 500 wahrscheinlich darstellen wird mit all ihren Vorteilen und auch dem Vorteil, dass sie deutlich nebenwirkungsärmer ist als die Aromatase-Hämotherapie, vor allem in Bezug auf Gelenks- und Muskelschmerzen, die ca. 30% der Patientinnen entwickeln. Hochsignifikantes Ergebnis, Überlebensvorteil. Wir sind also beim Mammakarzinom durchaus schon in der Lage, nicht nur signifikant, sondern auch relevant prognostisch wichtige Faktoren zu verändern. Die Transition, nicht nur Hormontherapie in der Mono-Applikation, dürfte eine gute Strategie sein, Mammakarzinom zu behandeln. Hier zeige ich Ihnen die ersten Ergebnisse der FIRST-Studie, wo Fulvestrant mit einem PI3K-Inhibitor, dem Pictilisib, kombiniert wurde, versus Placebo, auch wieder in dieser Patientenpopulation hormonsensitiv postmenopausal. Und dieses Studienkonzept zeigt, dass mit einem peroral verabreichbaren Signaltransduktionshemmer, der auf PI3K wirkt, der auch in der Hormonabhängigkeit und Hormonresistenzentwicklung der Krebszelle eine Rolle spielt, möglicherweise eine Verbesserung gebracht werden kann. Bei relativ guter Verträglichkeit konnte gezeigt werden, dass hier in der Subgruppe der doppelt positiven, also wo Östrogen- und Progesteronrezeptor positiv an der Tumorzelle getestet werden konnte, eine doch eindeutige Beeinflussung des progressionsfreien Überlebens möglich ist. Das ist natürlich ein erstes Ergebnis, das ist noch nicht neuer Standard, zeigt aber als Proof of the Principle, dass wir mit neuen Substanzgruppen, die ganz, ganz anders wirken als alles, was wir derzeit haben, klinisch relevante Ergebnisse induzieren können. Entsprechende Phase-3-Studien laufen in verschiedenen Settings und auch hier kann man innerhalb der nächsten 1 bis 3 Jahre wieder Ergebnisse erwarten, die geeignet sind, unser Verständnis, aber auch die Therapiemöglichkeiten deutlich zu verbessern. Hochsignifikant, allerdings retrospektive Subgruppenanalyse, Hypothesen generierend noch nicht für die Praxis, geht auch gar nicht, weil dieses Medikament doch noch gar nicht verfügbar ist für die Verschreibung. Unsere deutschen Kollegen, um jetzt zur Chemotherapie zu kommen, haben wieder interessante Studien aus der neoadjuvanten systemischen Therapie gebracht, aus ihrer Gepardenserie die ersten Ergebnisse aus Geparsepto. Und das ist eine ganz interessante Studie, weil hier wurden nicht verschiedene Substanzen verglichen, sondern das klassische Paclitaxel, wie wir es kennen, mit der neuen Formulierung des NAB-Paclitaxels, wobei die Formulierung nicht neu ist. Hier werden die Moleküle des Zytostatikums mit einem Albuminmantel umgeben, Nanopartikel Albumin-Bound Paclitaxel, was die Pharmakokinetik, aber auch Verträglichkeit und möglicherweise die Effektivität verändert. Substanz ist gar nicht so neu, 2006 eigentlich schon in den USA registriert, in Europa auch, aber nie vermarktet, aber seit 3 Jahren ist es jetzt auch in Europa verfügbar, sodass diese Daten besonders wichtig sind, auch für die tägliche klinische Routine. Und man sieht in einem relativ, wie immer bei den deutschen komplexen Studienprotokoll, wo aber einzig und allein die Fragestellung ist, NAB-Paclitaxel gleichwertig oder über- oder unterlegen dem klassischen Paclitaxel beantwortet wurde. Und Sie sehen, dass nur durch die Modulation der Substanz, durch eine Nanopartikel-Albumin-Bindung rund um die Moleküle, die Effektivität signifikant vergrößert werden konnte bei Patientinnen im Sinne einer pathologisch kompletten Remission. Das heißt, es ist keine viable Tumorzelle mehr in der Brust nachweisbar bei der Operation. Und das korreliert ja bei den triple-negativen und auch HER2-positiven Mammakarzinomen mit dem Survival. Wenn ich in der Brust alle Tumorzellen eradizieren kann, so kann das als Surrogat gelten für die Mikrometastasen im System. Und diese Patientinnen haben eine deutlich bessere Überlebensprognose. Nur durch Austausch einer alten Substanz durch ihre neue modifizierte Form. Also das sind Daten, die auch relativ bald in unsere therapeutischen Konzepte routinemäßig Eingang finden werden. Auch wir konnten von der ABCSG wieder zu dieser Fragestellung pathologisch komplette Remissionserhöhung bei diesen Hochrisikopatientinnen Daten präsentieren. Und wir haben es in Form einer 4-armigen Studie der ABCSG 32 getan, wo wir den einen Goldstandard Docetaxel mit Trastuzumab beim HER2-positiven Mammakarzinom mit Kombinationen verglichen haben durch Zugabe eines liposomalisierten Doxorubicins und des Antiangiogenese-Antikörpers Bevacizumab in den verschiedenen Kombinationen. Und in der Gesamtpopulation haben wir eine PCR-Rate von 47% erreicht. Das ist recht gut beim HER2-positiven Mammakarzinom, aber nicht sensationell. Das können andere Schemata auch. Aber wenn man sich die Kombinationen anschaut, so haben wir bei der Dreier- und Vierer-Kombination bei den Hormonrezeptor-negativen, HER2-positiven Mammakarzinomen zeigen können, dass bei 88%, fast 90%, kein viabler Tumor mehr in der Brust zu sehen war. Und bei dieser, Sie erinnern sich, bei dieser Subgruppe korreliert die PCR-Rate mit der Überlebenswahrscheinlichkeit. Also diese Phase-2-Studie zeigt, dass diese Schema da verträglich sind, Chemoimmuntherapie, doppelt moduliert, hin mit Ziel, das Überleben zu erhöhen. Und jetzt angenehmer Begleiteffekt, natürlich wurde der Großteil dieser Patientinnen brusterhaltend operiert, was sowohl für die Kosmesis wie aber auch für die Funktion und auch die Psyche einen entsprechend positiven Einfluss nimmt. Diese Schemata sind geeignet, werden weiter exploriert und werden in naher Zukunft bei Subgruppen wie dem HER2-positiven Mammakarzinom zeigen, dass großteils der Patienten medikamentös eine Tumoreradikation möglich ist. Aber wir wollen wissen, bei wem wirkt es, weil es wirkt ja, wie Sie sehen, nicht bei 100%. Und hier gab es Daten, die von Edith Perez präsentiert wurde, hinsichtlich tumorinfiltrierender Lymphozyten bzw. stromal, peritumoral infiltrierender Lymphozyten. Der Körper schickt die Lymphozyten zum Tumor, um ihn abzuwehren. Nur sie funktionieren nicht, der Krebs wächst trotzdem weiter und sie sammeln sich entweder im Tumor oder rund um den Tumor an. Und das könnte prognostische und auch prädiktive, für das Therapieansprechen prädiktive Wertigkeit haben. Und erste Daten sprechen dafür, und das ist jetzt die erste große Analyse, inwieweit peritumorale Lymphozyten um einen Brustkrebs herum die Therapiesensitivität voraussagen lässt. Und retrospektiv gemessen an einer großen adjuvanten Studie, wo überall die Primärtumore verfügbar waren, aus diesem N9891-Trial, wo Herceptin, also Trastuzumab adjuvant etabliert wurde, eine von diesen drei Studien, die 2005 dann dazu geführt haben, dass Trastuzumab adjuvant für ein Jahr Standard geworden sind, wurden untersucht auf die Sensitivität in Bezug auf diese peritumoralen, stromalen Lymphozyten. So schaut das ungefähr aus. Man spricht von einem lymphozytenreichen Mammakarzinom, wenn über 60% stromale TILs vorhanden sind. Und beim HER2-positiven Mammakarzinom ist diese Gruppe ungefähr 10%, haben diese Lymphozyten predominant Breast Cancer. Und Sie sehen, wenn man das aufteilt, diese 10% der Lymphozyten prädominanten Brustkrebszellen, da ist kein wirklicher Unterschied bei der Gruppe, die nur Chemotherapie erhalten haben, adjuvant oder Chemoimmuntherapie. Aber bei den 90%, wo keine signifikante lymphozytäre Infiltration vorhanden ist, ein deutlicher Unterschied. Und der gesamte Trastuzumab-Herzeptin-Vorteil liegt in dieser Gruppe, die Gott sei Dank 90% darstellt, mit einer Verbesserung, einer signifikanten Verbesserung nicht nur des rezidivfreien Überlebens, sondern auch des absoluten Überlebens. Also wieder eine Möglichkeit zu erklären, warum bei manchen Patienten das Trastuzumab vielleicht doch nicht wirkt und bei den meisten wirken kann, aber in welcher Abhängigkeit. Also Prädiktion und diese stromalen tumorinfiltrierten Lymphozyten werden gerade von unseren pathologischen Freunden homogenisiert in ihrer Bestimmung, in ihrer Wertigkeit, weil auch das ist wichtig, sodass homogen Therapieentscheidungen in der Zukunft auch auf solchen Kriterien basieren können. Und jetzt sozusagen ein Blick in die Zukunft, und damit komme ich dann gleich zum Ende. Vor einigen Wochen, für die, die es aufmerksam verfolgen, ist ein neuer Antikörper, Pembrolizumab, für das maligne Melanom metastasiert registriert worden. Zusammen mit dem Ipilimumab, das schon seit 3 Jahren zur Verfügung ist, eine hocheffektive Therapie beim Melanom. Aber aufgrund ähnlicher immunologischer Mechanismen werden diese Substanzen auch beim Mammakarzinom untersucht. Und es gab jetzt die ersten Ergebnisse. Bei der Höchstrisikogruppe des Triple-Negativen, also hormonunabhängigen und auch HER2-unabhängigen Mammakarzinoms, Monotherapie mit dem neuen Antikörper Pembrolizumab, ist ein Antikörper gegen PD-1. PD-1 steht für Programmed Cell Death 1 und ist ein Immun-Checkpoint-Marker, der uns zeigt, dass hier möglicherweise bei 60% der triple-negativen Mammakarzinome PD-1 positiv dargestellt werden kann. Und der Antikörper ist eben gegen diesen PD-1 das Molekül konstruiert worden, rational und in einer Phase 1-Studie, wo Patientinnen diesen Antikörper nach Ausbehandlung, wie es so schön heißt oder so schlecht heißt, in dieser Situation, und wir haben ja nicht viel Möglichkeiten beim triple-negativen Mammakarzinom, wurde diese Studie konzipiert. Und Sie sehen hier, dass ohne jegliche Chemotherapie oder sonstige Therapie nur der Antikörper bei über 50% der Patientinnen komplette, partielle Remissionen induziert hat oder über 6 Monate Krankheitsstillstand. Es gibt auch Nebenwirkungen, die aber durchaus berechenbar sind und beherrschbar sind. Wichtig ist jetzt auch, diesen Antikörper in die Kombinationstherapie mit existierenden Therapiemöglichkeiten einzusetzen. Also ein kurzes Schlaglicht auf die Zukunft. Es geht sehr rasch. In einem halben Jahr werden wir die nächste Studie mit Pembrolizumab beim ESCO wahrscheinlich erfahren. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Überblick gegeben über das, was derzeit ist, was unmittelbar kommt und was in den nächsten 1 bis 2 Jahren möglich ist. Ich habe schon erwähnt, im März wird die St. Gallen adjuvante Brustkrebs-Konsensus-Meeting nicht in St. Gallen stattfinden. Das hellblaue hier bitte, dieses hätte ich gern. Und es wird nämlich in Wien stattfinden aus Platzgründen. Und wir konnten die Schweiz überreden, dass sie es in Wien machen. Nützen Sie diese einmalige Gelegenheit, mit allen Key Opinion Leaders der Welt hier sich zu beraten, zu lernen und weiterzuentwickeln, wie wir die adjuvante Therapie Mammakarzinoms verbessern und damit noch mehr Leben erhalten können. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Jetzt hätte ich gern das nächste Dia und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Abend und frohe Festtage. Dankeschön.